Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 23. Januar 2021, gleich dem 4. Bahman, 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Schutz des iranischen Kulturerbes außerhalb des Landes«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister: Zeitfenster für die neue US-Regierung wird nicht für immer offen sein. Russland kritisiert die Position der europäischen Troika für JCPOA-Modernisierung. Raketenangriff auf US-Militärbasis in Bagdad. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister: Zeitfenster für die neue US-Regierung wird nicht für immer offen sein. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran wird das Zeitfenster für die neue Regierung in den USA nicht für ewig offen bleiben. In einem am Freitag in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs abgedruckten Artikel wies Mohammad Javad Zarif darauf hin, dass die neue Regierung in Washington vor einer grundlegenden Entscheidung stünde und schrieb darin dazu weiter: Die Biden-Regierung muss entweder die gescheiterte Politik der Trump-Regierung und, wie sie selbst meinen, die demütige Politik der internationalen Zusammenarbeit und des Völkerrechts verfolgen oder die gescheiterten Annahmen der Vergangenheit aufgeben und die Förderung von Frieden und Wohlstand in der Region auf ihre Tagesordnung setzen. Zarif verwies auch auf destabilisierende US-Aktionen in der Region wie die Ermordung von General Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, und sagte dazu weiter: Die Vereinigten Staaten haben ihrer langen Liste von Aggressionen gegen den Iran ein unverzeihliches Verbrechen hinzugefügt, indem sie einen prominenten Befehlshaber im Kampf gegen die Terroristengruppe IS und andere militante Gruppen im Irak und in Syrien ermordet haben. Der iranische Außenminister erinnerte daran, dass die USA den Iran für die Einhaltung eines von den Vereinten Nationen abgesegneten Abkommens effektiv bestraft hatten, indem sie sich aus dem von der UNO anerkannten Abkommen zurückzogen und umfassende Sanktionen und Wirtschaftskriege verhängten. Er fügte hinzu, der Iran hat seine nuklearen Fähigkeiten seit Mai 2019 gemäß dem Atomabkommen erheblich ausgebaut. Zarif fügte hinzu, die neue Biden-Regierung könne das Atomabkommen noch retten, aber nur, wenn sie alle Sanktionen aufhöbe, die seit Trumps Amtsantritt bestehen oder erneut verhängt wurden. Es gebe keine Möglichkeit, das Atomproblem neu zu verhandeln, sagte er und bekräftigte, abgesehen von der Atomfrage sei der Iran immer bereit gewesen, Fragen zu erörtern, die unsere Region destabilisiert hätten. Der iranische Außenminister betonte weiter, Westler und insbesondere US-Amerikaner müssen ihr Verständnis vom Iran und der Region korrigieren, um die Fehler zu vermeiden, die sie in der Vergangenheit immer gemacht haben. Russland kritisiert die Position der europäischen Troika für JCPOA-Modernisierung. Michail Uljanow, Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, hat die Position der EU-Troika zum Thema Modernisierung und Änderung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran kritisiert. Die EU-Troika wolle den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan modernisieren, schrieb Uljanow am Freitag in einem neuen Tweet. Er fügte hinzu, die Position der neuen US-Regierung scheint realistischer zu sein, wie die US-Verantwortlichen sagen. Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien erklärte, zuerst sollte das Atomabkommen unter Beteiligung des Iran vollständig wiederbelebt werden und dann sollten damit zusammenhängende Fragen angegangen werden. Aufgrund der anti-iranischen Politik von Trump und des Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem JCPOA bestanden Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf der Aufrechterhaltung des Abkommens und versuchten, die Zerstörung des Abkommens zu verhindern. Mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen und dem Sieg von Joe Biden nahm die EU-Troika jedoch eine andere Haltung ein als in der Trump-Ära. In dieser Zeit sprachen sie von einem umfassenderen Abkommen mit dem Iran. Experten glauben, dass Europa in der Amtszeit von Joe Biden mehr mit den USA zusammenarbeiten wird als in der Amtszeit von Donald Trump. Die europäische Troika beabsichtigt ferner, aufgrund der multilateralen Außenpolitik der Biden-Regierung zusätzlichen Druck auf den Iran auszuüben und Teheran zu zwingen, ihre über das Atomabkommen hinausgehenden Forderungen zu akzeptieren, wobei sie auch die Wahrung des Atomabkommens unterstrich. Raketenangriff auf US-Militärbasis in Bagdad. Nachrichtenquellen zufolge hat es Samstagmorgen einen Raketenangriff auf eine US-Militärbasis in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad gegeben. Mindestens 4 Raketen wurden in Richtung des Flughafens von Bagdad abgefeuert, insbesondere auf die Victoria-Basis, auf der US-Truppen stationiert sind. Währenddessen berichtete der Sorberin-Nachrichtensender der irakischen Widerstandsgruppen, dass die Sirenen nach dem Angriff ertönten und amerikanische Drohnen über die Region flogen. Zuvor berichteten Nachrichtenquellen über die Aktivierung des neuen US-Militärabwehrsystems in der Victoria-Basis. Dieses System wird verwendet, um mit Mörsergranaten und Raketen umzugehen. Sobering News schrieb, das Luftabwehrsystem CRAM habe angesichts dieses Raketenangriffs versagt. Die Sobering News berichteten am Freitagabend auch, dass ein Logistikkonvoi des US-Militärs in der irakischen Zentralprovinz Salah ad-Din angegriffen und beschädigt worden war. Am Freitag berichteten irakische Medien über 5 Angriffe auf US-Militärkonvois in verschiedenen irakischen Provinzen, die in ihrer Arbeit beispiellos sind. US-Konvois und Militärstützpunkte im Irak wurden in den letzten Monaten mehrmals angegriffen. Viele irakische Menschen und Gruppen wollen den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak und das irakische Parlament hat einen Plan für den Abzug dieser Kräfte gebilligt. Irak meldet Festnahme eines Tatverdächtigen der jüngsten Terroranschläge in Bagdad. Die irakische Organisation zur Terrorismusbekämpfung hat die Verhaftung eines mutmaßlichen Terroristen gemeldet, der im Zusammenhang mit den Bombenschlägen vom Donnerstag auf dem Al-Tayran-Platz in Bagdad steht. Dazu teilte Abdul Wahab As-Saidi, Leiter der irakischen Organisation zur Terrorismusbekämpfung, am Freitagabend mit, eine Einheit der Organisation zur Terrorismusbekämpfung habe den Mann in der Stadt Al-Tarmiya im Norden der Provinz Bagdad festgenommen. Die Operation zur Rache der Opfer der Bombenanschläge in Bagdad werde bis zur Identifizierung der Drahtzieher, die den Eintritt von Terroristen in das Gebiet Bab al-Sharqi im Zentrum von Bagdad erleichterten und diese terroristischen Explosionen verursachten und gefördert haben, fortgesetzt, unterstrich As-Saidi. Die Racheoperation für die Opfer der Terroranschläge in Bagdad zur Niederschlagung der Überreste von IS-Terroristengruppen begann am Freitag im Morgengrauen auf Befehl des Oberbefehlhabers der irakischen Streitkräfte und unter direkter Aufsicht des Leiters der Organisation zur Terrorismusbekämpfung und auch die Einheiten der Antiterrororganisation sind bei dieser Operation auf der Grundlage genauer Informationen und gemäß gerichtlichen Anordnungen anwesend. Nach den neuesten Zahlen des irakischen Gesundheitsministeriums fanden am vergangenen Donnerstag im Distrikt Al-Bab al-Sharqi in Bagdad 2 Terroranschläge statt, bei denen mindestens 32 Menschen getötet und 110 weitere verletzt wurden. Die IS-Terroristengruppe hat am Freitagmorgen offiziell die Verantwortung für 2 Selbstmordanschläge auf dem At-Tayran-Platz in Bagdad übernommen. Nuri al-Maliki, Vorsitzender der Koalition Dolat al-Ranun, fordert eine umfassende Untersuchung der Selbstmordattentaten auf dem At-Tayran-Platz im Zentrum von Bagdad. Er sagte, es sollte herausgefunden werden, von wo dieser Terroranschlag unterstützt und geplant wurde. UNO: Internationale Zusammenarbeit ist für Lösung der Syrien-Krise erforderlich. Laut dem UN-Sondergesandten für Syrien, Geir Pedersen, kann die Syrien-Krise nur durch internationale Zusammenarbeit gelöst werden. Die Syrer könnten nicht allein alle Probleme lösen, deshalb sei die internationale Zusammenarbeit erforderlich, sagte Pedersen am Freitag auf einer Pressekonferenz im UN-Büro in Genf. Der UN-Sondergesandte für Syrien forderte außerdem die Konfliktparteien, die Regierung und Opposition auf, die Ausarbeitung der syrischen Verfassung zu starten. Er sprach sich zudem für das Zusammenwirken der Länder mit unterschiedlichen Perspektiven und konkreten Schritten aus, um den politischen Prozess voranzutreiben. Die syrischen Gespräche hätten das Leben des syrischen Volkes noch nicht spürbar verändert oder keine realistische Vision für seine Zukunft geschaffen, hob Pedersen hervor. Nur durch die Auferlegung des Willens eines Akteurs oder einer Gruppe werde keine Lösung erreicht, hob der UN-Sondergesandte für Syrien hervor. Pedersen kündigte zuvor die 5. Sitzung des syrischen Verfassungskomitees am 25. Januar an. In dieser Sitzung werden laut Pedersen Grundsätze der syrischen Verfassung erörtert. Die Idee der Bildung eines Verfassungskomitees wurde zum ersten Mal beim Kongress des Nationalen Syrischen Dialogs, der am 29. und 30. Januar 2018 in Sotschi stattfand, konkret. Die Einigung über die Abhaltung eines solchen Kongresses zum Nationalen Dialog Syriens wurde im November 2017 von den Präsidenten Irans, der Türkei und Russlands, den Garanten des Astana-Prozesses, bei einer Sitzung in Russland getroffen. Auf Initiative Irans begannen die Astana Friedensgespräche für Syrien im Januar 2017 in Zusammenarbeit mit Russland und der Türkei. USA wollen Einstufung von Ansarullah als Terrororganisation überprüfen. Das US-Außenministerium hat die Überprüfung der in der Ära von Donald Trump getroffenen Entscheidung, die jemenitische Ansarullah-Bewegung auf die schwarze Liste zu setzen, gestartet. Wie der designierte Sekretär Blinken feststellte, hat das Außenministerium eine Überprüfung der terroristischen Bezeichnungen von Ansarullah eingeleitet, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums, der nicht genannt wurde, am Freitag. Wir werden interne Überlegungen zu dieser Überprüfung nicht öffentlich diskutieren oder kommentieren. Angesichts der humanitären Krise im Jemen arbeiten wir jedoch so schnell wie möglich daran, die Überprüfung durchzuführen und eine Entscheidung zu treffen, fügte er hinzu. Der Ex-US-Außenminister Mike Pompeo gab am 11. Januar, 9 Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden, bekannt, das US-Außenministerium habe den Kongress bereits über seine Entscheidung informiert, die jemenitischen Ansarullah in die Liste für ausländische Terrororganisationen aufzunehmen. Viele jemenitische Gruppen sowie Länder reagierten scharf auf diese Entscheidung. Die Ansarullah-Bewegung im Jemen hat den Schritt ebenfalls verurteilt und sich das Recht vorbehalten, darauf zu reagieren. Trumps Regierung hat diese Entscheidung getroffen, während Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seit 2015 mit der Unterstützung der USA und Großbritannien massive Angriffe auf den Jemen begonnen haben. Die USA und eine Reihe europäischer Länder sind wichtige Waffenlieferanten an die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition gegen den Jemen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um -1 °C. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz -12 °C, Mashhad -1 °C, Isfahan -2 °C, Shiraz 4 °C und Bandar Abbas 16 °C. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland geht die Zahl der Neuinfektionen offenbar zurück und dies wird auf die Erfolge des Lockdowns zurückgeführt. Trotzdem sind aber viele Deutsche sehr skeptisch, was diese Corona-Geschichte anbetrifft. Das ist das Thema unseres Interviews mit Herrn Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Staatsbürger, der dies vor Ort beobachtet hat. Heute hören Sie den 2. Teil des Interviews.
Herr Dr. Özoguz, diese Einschränkungen stießen auf Verständnis, aber solange diese Sterbefälle verhältnismäßig gering waren, aber heute ist das nicht mehr der Fall. Woran liegt es?
Und die Sterberate, und das ist ein ganz interessanter Effekt, ist gar nicht so hoch, wie es scheint. Denn Sie müssen mal vergleichen, man spricht von sogenannter Übersterblichkeit. Übersterblichkeit ist, wenn mehr Menschen sterben als im Durchschnitt der letzten Jahre. Und wir hatten 1996 zum Beispiel ein katastrophales Grippejahr, 2008 war, glaube ich, auch so ein Jahr und Ähnliches. Also wir hatten schon viele Jahre, in denen die Übersterblichkeit erheblich höher war, als wir sie zurzeit haben. Und verglichen mit den letzten Jahren haben wir gar nicht so viel Tote. Aber was viel mehr auffällt, ist, wenn wir das Durchschnittsalter der Toten schauen. Das Durchschnittsalter der Toten in Deutschland entspricht in etwa dem Durchschnittsalter aller Toten in Deutschland. Das heißt, es sterben hauptsächlich die Alten. Natürlich ist das tragisch und dramatisch für jede betroffene Familie, aber diese Alten wären nicht nur an Corona, sie wären auch an jeder Grippe, an jeder Lungenentzündung und an allem anderen auch gestorben. Das heißt, wir haben nicht diese außergewöhnliche Situation, die diese Zustände, die wir im Augenblick in Deutschland haben, rechtfertigen würde. Hinzu kommt, dass auch in anderen Ländern die Vergleiche teilweise hinken. Wenn ich zum Beispiel die Zahlen aus dem Iran mir anschaue, die ja jetzt nicht mehr ganz so dramatisch sind wie Anfang des Jahres, letzten Jahres, dann fällt mir auf, dass es schwerfällt, diese Zahlen mit den Zahlen der Vorjahre zu vergleichen. Man kann diese Zahlen nicht mit Zahlen der Vorjahre oder mit Grippewellen und Ähnliches vergleichen, weil damals diese Zahlen in dieser Form gar nicht aufgenommen wurden. Insofern stehen wir wirklich vor einem Rätsel und das Ganze ist dann von der Weltgesundheitsorganisation vorgegeben. Was viele Menschen in der ganzen Welt, inklusive Deutschland, nicht wissen, ist, dass die Weltgesundheitsorganisation inzwischen zu über 2/3 privat finanziert ist. Ja, das ist ein Privatunternehmen, das ist nicht etwa ein demokratisch legitimiertes Unternehmen, das die Interessen der Staaten und Völker rechtfertigt, sondern das ist ein privat finanziertes Unternehmen, das eben sicherlich die Interessen der Geldgeber repräsentieren wird. Und dann haben wir hier einen Test nach dem anderen, der auf den Markt kommt, der schneller ist als der vorherige. Dann gibt es ein Mittel nach dem anderen, die sich überfluten. Wir haben in Deutschland die Situation, dass jetzt eine neue Art der Maskenpflicht auferlegt wurde. Man muss sehr, sehr teure Masken, die kosten 1 € pro Maske und man kann sie nur ein einziges Mal benutzen für 75 Minuten. Die muss man jetzt tragen, wenn man zum Beispiel in München in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen will und Ähnliches. Also das sind alles Zustände, die in der Bevölkerung zu einer sehr, sehr großen Skepsis führen. Wenn man dann gleichzeitig schaut, wie der Gesundheitsminister sich gerade in dieser Pandemiezeit dann ein millionenschweres Immobilie kauft und so. Also ich kann wirklich nur sagen, es gibt eine Politikverdrossenheit in Deutschland und eine Ablehnung dieser Politik, die wir zurzeit haben, wie wir sie in Deutschland noch nie, wirklich noch nie zuvor gesehen haben. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen, denn extreme Nationalisten, extreme Rechtsradikale, aber auch extreme Linksradikale haben viel Zulauf und die Parteien in der Mitte verlieren immer mehr. Es gibt allerdings auch einen kleinen Hoffnungsschimmer, den möchte ich doch gerne mal erwähnen. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende Wahlen zum neuen Vorsitz der größten deutschen politischen Partei, der CDU, und es gab 3 Kandidaten. 2 dieser Kandidaten waren von der Atlantikbrücke und Vertreter des Kapitals und des Geldes und der Wall Street und so weiter und so fort. Aber es hat der 3. Kandidat gewonnen. Laschet ist der neue Parteivorsitzende der CDU. Und dieser Laschet hat bei amerikanischen Generälen zu sehr viel Verdrossenheit geführt und zu sehr viel Ärger, weil er gehörte zu den wenigen, die vor 7, 8 Jahren den Amerikanern vorgeworfen haben, sie hätten die IS, also die Daesh, gegründet. Das war zu einer Zeit, als das niemand im Westen traute zu sagen. Ja, heute ist das inzwischen Mainstream, heute wissen das viele, dass die Amerikaner hinter IS stecken. Aber damals, vor 7, 8 Jahren, als er das geäußert hat, da traute sich wirklich niemand im Westen das zu sagen. Und insofern, und er gehört auch nicht zur Atlantikbrücke, er ist kein Vertreter des Großkapitals. Und das könnte zumindest ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer sein, selbst wenn natürlich ein Muslim niemals die CDU wählen würde. Aber zumindest, dass das Land sich nicht so total an den Kapitalismus geißeln will und diesen Journalisten und den Politikern folgen will, die ausschließlich diese Biden-Geschichte, ihre ganze Hoffnung auf Biden setzen, ihre ganze Hoffnung auf die Amerikaner setzen. Es gibt eben auch einen zunehmenden Teil der Bevölkerung, die deutsche Eigeninteressen, europäische Eigeninteressen in den Vordergrund stellen wollen. Und all das hängt schon mit Corona zusammen. Ich muss sagen, diese Corona-Krise hat in der Welt schon einige Veränderungen bewirkt, die eine kleine Sensation darstellen, was geschichtliche Entwicklung angeht. Und wir haben in Deutschland zumindest die Chance, wenn auch minimal, zu einer Befreiung. Und diese Befreiung könnte natürlich auch darin sehen, dass wir Diskussionen anregen, die bisher in Deutschland weniger verboten waren. Gerade heute stand in einer jüdischen Zeitung in Deutschland die Diskussion über den Apartheidstaat. Darüber wurde bisher noch nie diskutiert. In Deutschland wird seit gestern diskutiert, warum Deutschland nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, weil die Deutschen sich halt an die USA koppeln und in Deutschland sehr viele US-Atomwaffen lagern. Aber allein diese Dinge hängen schon damit zusammen, dass die Menschen zu Hause eingesperrt sind und natürlich auch viel nachdenken können. Und all diese Ablenkungen, die es so gab mit Alkohol und Disco und Kino und so, das ist ja alles zu, das ist ja alles verboten. Und das könnte eine interessante, spannende Entwicklung werden, auch für uns Muslime.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Sie erinnern sich, liebe Hörerfreunde, in Anlehnung an den Golestan von Saadi brachten wir den ersten Teil einer Geschichte, der scheinbar unheilbar erkrankt war. Ein griechischer Arzt fand eine Medizin. Er sagte, nur die Galle eines anderen Menschen mit bestimmten Eigenschaften könne den Sultan retten. Der Wesir wollte wissen, was dies für Eigenschaften seien. Der Arzt sagte, es muss ein 12-Jähriger sein. Muss es unbedingt ein Kind sein? Fragte der Wesir. Ja, sagte der Arzt. Da beriet der Wesir mit den anderen Gelehrten. Daraufhin ging er zum Sultan. Der Sultan war sehr bekümmert, als er erfuhr, dass ein Kind getötet werden muss, damit er am Leben bleibt. Deshalb sagte er, nein, ich möchte nicht, dass ein unschuldiger Knabe wegen mir getötet wird. Da sagte der Großwesir, aber wenn Eurer Majestät etwas zustößt, dann kommt es zu einem großen Chaos im Land und statt eines kleinen Jungen werden tausende unschuldige Menschen in Gefahr geraten. Der Sultan war ratlos und schlug eine Sitzung vor, an der alle Minister und Weisen und der Großkadi teilnehmen mussten. Er sagte, was diese entscheiden, werde ich dann akzeptieren. Da ließ der Großwesir die Sitzung einberufen. Nach einer eintätigen Beratung waren sich alle einig, Es sei besser, dass ein einfacher Bürger stirbt, als dass dem Sultan etwas zustößt und wegen Unruhen Tausende im Land in Gefahr geraten. Nachdem sie dem Sultan dies mitgeteilt hatten, wurden sie angewiesen, einen Knaben zu finden, der die erforderlichen Eigenschaften besaß. Nach langer Suche fanden sie schließlich ein Kind in einem Dorf, das die erforderlichen Bedingungen erfüllte. Sie brachten den Jungen mit seinen Eltern vor den Sultan. Der Sultan sprach mit den Eltern und die akzeptierten, dass sie ihren Sohn opfern, damit der Sultan geheilt wird. Der Sultan ließ den Eltern eine große Belohnung geben. An dem Tag, an dem das Kind getötet werden sollte, waren die Eltern und die Minister und der Sultan, die Ärzte und der Großkadi zugegen. Erst sprach der Kadi und sagte: Als Kadi dieses Landes gebe ich den Urteilsentscheid heraus, dass es erlaubt ist, für die Gesundheit des Königs einen Bürger zu töten. Der Minister ließ den Henker kommen. Der Henker hielt schon das Schwert bereit und wartete nur auf die Anweisung des Großwesirs. Da sahen alle verwundert, wie der kleine Junge lächelnd zum Himmel schaute. »Warum lächelte er nur?« der Sultan fragte. »Wie kannst du in diesem Moment lächeln?« Da antwortete der Knabe: »Wenn einem Kind ein Unrecht geschieht, dann beklagt es sich zuerst bei seinen Eltern. Aber meine Eltern haben mich verkauft, damit ich getötet werde, und statt für mich haben sie sich für eine weltliche Belohnung entschieden. Also kann ich mich bei ihnen nicht beklagen. Wenn jemand keine Eltern hat, geht er zum Kadi und beschwert sich. Aber der Kadi hat meinen Tod für erlaubt erklärt, weil es für das Wohl des Landes sei. Also kann ich mich auch nicht beim Kadi beschweren. Wenn ein Kadi einem Unschuldigen nicht hilft, dann muss dieser zum König gehen und sich beklagen und bei ihm Schutz suchen. Aber bei mir ist es etwas anders. Denn der König hat angeordnet, dass ich sterben soll, und das Unrecht, das mir geschieht, hat er selber in die Welt gesetzt. Ich kann weder bei meinen Eltern, noch bei dem Kadi, noch bei dem König mich beklagen, noch bei jemand anderem. Also bleibt nur Gott. Deshalb habe ich zum Himmel hinaufgeschaut und Gott mit einem Lächeln auf den Lippen vorgetragen, was ich auf dem Herzen hatte. Dem Sultan waren die Tränen in die Augen getreten. Er rief: Erst sollte ich selber sterben, bevor das Blut eines Unschuldigen vergossen wird. Dann nahm er den Knaben in die Arme und küsste ihn. Er ließ ihn sofort frei, beschenkte ihn reichlich, und seine Eltern gingen erleichtert mit ihrem Sohn davon. Es heißt, dass der Sultan nach einer Woche geheilt war.
Nun hören Sie bitte, was es mit dem sprichwörtlichen Ausdruck Busse Achwasch auf sich hat. Über den großen iranischen Gelehrten Sibawayh, der ein Meister der arabischen Literatur war, heißt es, dass er viele Schüler hatte und zahlreiche Bücher verfasste. Es wird berichtet, dass seine Schüler sich jeweils zu zweit nach dem Unterricht zusammensetzten und das Gelernte besprachen, damit sie den Lehrstoff besser verarbeiteten. Jeder Schüler hatte einen anderen als Freund und Gesprächspartner gewählt. Der Unterricht von Sibawei dauert höchstens 2 Stunden, aber seine Schüler diskutierten im Anschluss noch mehrere Stunden. Unter den Schülern von Sibawei war einer namens Achfasch. Er war ein guter Student und sein Lehrmeister mochte ihn, aber niemand wollte sein Freund sein und sich mit ihm jeden Tag lang über den Unterrichtsstoff unterhalten. Achfasch war ein wenig anders. Er suchte nach jemandem, der pausenlos über den Unterricht mit ihm diskutiert und auf Schlaf verzichtet. Unter den Schülern von Sibawei waren viele tüchtige Studenten, doch keiner wollte auf Schlaf und Essen verzichten, nur um über den Lehrstoff zu diskutieren und ihn besser zu verarbeiten. Achfasch war sogar älter als sein Meister Sibawei und er wusste, er muss sich mehr anstrengen als die anderen. Die anderen waren viel jünger als Sibawei und dachten anders. Eine Freundschaft zwischen Achfasch war also immer nur von kurzer Dauer, denn keiner konnte durchhalten, wenn Achfasch mehrere Tage hintereinander diskutieren und lernen wollte. Schließlich merkte Achfasch, dass sich niemand findet, mit dem er diskutieren kann. Da hat er eine lustige Idee. Achfasch kaufte ein Zicklein und zog es groß. Er erzog das Tier so, dass es immer, wenn Achfasch sprach, den Kopf hoch oder herab beugte und mit dem Kopf nickte. Nun war Achfasch nicht mehr alleine und hatte jemanden, der ihm zuhörte. Er setzte sich jeden Tag vor seiner Ziege und sprach mit ihr über das, was er an dem Tag gelernt hatte. Die Ziege war wohl erzogen und bewegte ständig den Kopf, entweder nach oben oder nach unten. Wenn die Ziege ihren Kopf hochwarf, dann sagte Achfasch zu ihr, »Wie? Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe? Dann lass es mich noch einmal erklären.« Und dann wiederholte er das Ganze noch einmal für seine Ziege. Wenn diese dann den Kopf neigte, dann sagte sich Achfasch, dass die Ziege alles verstanden hat. Die anderen Schüler amüsierten sich über Achfasch und seine Ziege. Aber Achfasch war froh darüber, dass er ein Lebewesen gefunden hatte, welches bereit war, ihm viele Stunden zuzuhören. Achfasch konnte mit seinem Fleiß und mit Hilfe der Ziege, die mit ihm lernte, der beste Schüler von Sibawei werden. Während die anderen Schüler in Vergessenheit gerieten, wird über Achfasch in den Büchern viel berichtet und er selber wurde Lehrer von zahlreichen Schülern. Seitdem sagt man zu jemandem, der ohne nachzudenken bestätigt, was die anderen sagen und zu allem, was er hört, nur mit dem Kopf nickt, Bosse Achfasch, nämlich Achfaschs Ziege.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Dele Asemani mit der ungefähren Übersetzung Himmlisches Herz von Shahram Zandi. Viel Spaß! We'll be right back.
شدی یار اومدی که گل بارت پره از محبت وقتی میشینی سر صفرهش به یک تبسم میکنی قناعت هم سفر عشقی و همزادش تو عشقو بهتر از همه میشناسی با دل مهربون تو همیشه نمیکنم یه لحظه ناسپاسی نمیکنم یه لحظه حرفای تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است حرفای تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است به دشت عشق تو رسیدم همه هوای تازه رو چشیدم مثل تو صاف و صادق و بیریا هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است حرفای تو عطر گلای پون است قشنگتر از شعرهای عاشقون است یاسمون ستاره تو چشاته باغ دلت پر از گل و جوون است باغ دلت پر از گل و جوون است به دشت عشق تو رسیدم همه هوای تازه رو چشیدم مثل تو صاف و صادق و بیریا هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Schutz des iranischen Kulturerbes außerhalb des Landes. Gute Unterhaltung.
Kürzlich wurden Bilder vom Tariq-Hasra in Irak veröffentlicht, auf denen der Einsturz eines Teiles der Decke dieses historischen Bauwerkes zu sehen war. Webaktivisten und Kulturfreunde haben in diesem Zusammenhang die irakische Regierung wegen Versäumnisse bezüglich des Erhaltes dieses iranischen Kulturerbes kritisiert. Der geografische Raum, auf den sich die iranische Zivilisation im Laufe der Geschichte ausgewirkt hat, ist sehr ausgedehnt gewesen, und in diesem Raum sind viele Spuren aus den geschichtlichen Epochen verblieben. Sie befinden sich heute geografisch gesehen außerhalb der Grenzen Irans, bleiben aber Wahrzeichen der iranischen Kultur und Kunst in früheren Jahrhunderten. Die iranische Kultur hat unter vielen Völkern in Mittelasien, auf dem indischen Subkontinent und in der arabischen Welt Spuren hinterlassen. Diese Völker haben mit den Iranern Handel betrieben oder haben familiäre Beziehungen angeknüpft. Durch die gesellschaftlichen Veränderungen und das Auftreten von neuen Faktoren, welche die Kommunikation fördern, haben sich Bedingungen ergeben, mit deren Hilfe die Völker in den Gebieten des iranischen Kultureinflusses eine größere Konvergenz untereinander anstreben können. In einem Gebiet, das von Mittelasien bis zum Subkontinent und von Irak bis Kaukasus und Kleinasien reicht, existiert ein wichtiger Teil des iranischen Kulturerbes. Im Irak sind zahlreiche Spuren des iranischen Kulturerbes vorhanden. Die Hauptstadt Irans lag früher einmal circa 9 Jahrhunderte lang auf heutigem irakischem Boden, nämlich unter den Arsakiden und den Sassaniden. Beide Dynastien lagen im Streit mit dem Römischen Reich und zogen es daher vor, dass ihre Hauptstadt in der Nähe der gemeinsamen Grenzen mit diesem Imperium liegt. Zu der Zeit wies der Irak, welcher auf die Zivilisation im Zweistromland zurückblicken konnte, eine interessante Kultur- und Sprachvielfalt auf und war Gastgeber vieler semitischer Volksgruppen. Die iranische Herrschaft über dieses Gebiet ließ auch die Kultur der arischen Völker, die in den Iran eingewandert waren, Einfluss gewinnen. Als das Reich der Sassaniden im 7. Jahrhundert zugrunde ging und die islamische Ära im Iran begann, ließ der Einfluss der iranischen Kultur im Irak nicht nach. Mit den Buiden, 10. bis 11. Jahrhundert nach Christus, konnten die Iraner ihre politische Macht im Irak zurückgewinnen und sich in Bagdad das Abbasidenkalifat untertan machen. In den darauffolgenden Jahrhunderten, wo die Mehrheit der Iraner sich zu der schiitischen 12-Imam-Rechtsschule bekannte, nahm der politische und kulturelle Einfluss Irans im Irak einen religiösen Charakter an. Denn die Grabstätten von 6 schiitischen Imamen aus dem Hause des Propheten liegen auf irakischem Boden und in der irakischen Pilgerstadt Najaf wurde das größte und erste schiitische Theologiezentrum gegründet. Die kulturellen Beziehungen zwischen Iran und Irak sind niemals abgebrochen. Sie hielten auch in der Zeit der Qajaren-Herrschern im Iran an. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches wurde Irak zu einem unabhängigen Land. Iran erkannte sofort die Unabhängigkeit Iraks an. Allerdings hat die lange Beziehung zwischen beiden Ländern, nachdem die Baas-Partei im Irak an die Macht gelangte, unter der Willkürherrschaft Saddam Husseins gelitten. Nach dem Sturz dieses Diktators lebte sie jedoch wieder auf. Zur Zeit der Sassaniden lag also die Hauptstadt Irans im heutigen Irak, und zwar am Tigris. Der Sitz der Sassaniden war ein Komplex aus 7 kleinen Städten, weshalb die Araber ihn Madain, was die Mehrzahl von Madina-Stadt ist, nannten. In einer dieser Städtchen wurde das Bauwerk Tare-Kasra, Audienzsaal der Sassaniden-Herrscher, gebaut. Nachdem die muslimischen Herrscharen Madain besetzten, wurde dem iranischen Prophetengefährten Salman Farsi die Verwaltung anvertraut. Seine Grabstätte neben dem Tare Madain besteht noch. Von den restlichen Bauwerken aus der Zeit des Sassaniden, die bis zum 7. Jahrhundert herrschten, sind nur noch Ruinenfelder in Umgebung des Gewölbes verblieben. Der Tare Kasra hat Baumeister im Iran bis in die Neuzeit architektonisch inspiriert, so Hussein Amanat beim Bau des Azadi-Turmes in Teheran und auch den französischen Architekten André Goudard beim Bau des iranischen Nationalmuseums. Thank you. Die Sassaniden, die in der antiken Stadt Ktesiphon herrschten, nannten den Tarekastor auch Tarekhusro und Eivanemadaim. Es handelt sich um das höchste Gewölbe aus handgefertigten Ziegelsteinen. Das Meisterwerk iranischer Architektur wurde im 3. oder 6. Jahrhundert errichtet. In diesem Thron- und Audienzsaal wurden traditionelle iranische Feste wie das Nowruz-Neujahrsfest begangen. Das hohe Gewölbe, Tarekastro, erinnert an die ehemalige Bedeutung der Stadt Ktesiphon, von der nur ein Trümmerfeld übrig geblieben ist. Tarekastro sollte öffentlich die Macht und den Reichtum der sassanidischen Dynastie demonstrieren. Den Eingang des riesigen Torbogens schmückte einst ein schwerer, vielfach gemusterter Brokatvorhang. Tarekastro ist 25 Meter breit und an seiner höchsten Stelle 30 Meter hoch. Seine Länge betrug 43 Meter. Der Geograf Ibn Khodadbeh, 9. Jahrhundert, hat dieses Gewölbe als das schönste Bauwerk aus Ziegelsteinen und Gips beschrieben. An den Innenwänden war Tarekastro verziert gewesen mit buntem Marmor und Glasmosaiken, welche Triumphzüge der Sassaniden zeigten. Unter anderem ist Khosrow auf einem gelben Pferd nach Eroberung von Antiochia zu sehen gewesen. Der Boden des Tarekastro war aus mächtigen, schweren Marmorplatten, auf denen Seidenteppichen mit Gartenmotiven ausgelegt waren. Der Thron befand sich am Ende eines großen Torbogens hinter einem Vorhang, welcher nur, wenn der König Gäste in Empfang nahm, beiseite gezogen wurde. In dem Buch Khasaisul Kubra von Jalaladdin Suyuti heißt es, an dem Tage, an dem Prophet Muhammad, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, geboren wurde, entstand ein Riss in diesem Thronsaal. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Schäden an dem antiken Gebäude entstanden. Mehrmals wurden Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen, bis schließlich 1888 ein Drittel des Bauwerkes bei einer Überflutung zerstört wurde. Als Saddam Hussein im Irak herrschte, erlaubte er den Fachleuten von UNESCO nicht, das Bauwerk zu untersuchen, sondern beschwor eine Situation herauf, die eine Streichung aus der Liste des Weltkulturerbes zur Folge hatte. Denn es bereitete diesem Diktator Missbehagen, dass Tarekastro an die Bedeutung der Iraner zur Zeit der Sassaniden erinnerte. Von den bei Ausgrabungen gefundenen Gegenständen in Umgebung des Tarekastro und den Ruinen von Ktesiphon ist auch nur wenig in den irakischen Museen zu sehen, und das meiste wird heute im Berliner Pergamonmuseum ausgestellt. Eine kleinere Kollektion befindet sich im Metropolitan Museum in New York. 2015 und 2016 drohte Tarekastro wegen der massiven Präsenz der IS-Terrormiliz im Irak ernsthaft die Gefahr, zerstört zu werden. Die Terroristen waren nur noch 60 Kilometer von dem antiken Bauwerk entfernt. Im Gefolge der US-Offensive auf Irak im Jahre 2003 sind an einigen Stellen des historischen Baudenkmals Schäden entstanden. 2005 bat der Leiter des Direktionsrates des irakischen Amtes für Kulturerbe mit Hinweis auf die Gefahr der vollkommenen Vernichtung des Tarekastro und der umliegenden Anlage den Iran und andere Länder um Unterstützung bei der Rekonstruktion und dem Schutz der Anlage. Einige Jahre später lud die irakische Regierung nach den unermüdlichen Bemühungen von Kulturfreunden und Medien ein tschechisches Unternehmen ein, Tarekastro zu restaurieren. Inwieweit dieses Unternehmen bei der Restaurierung erfolgreich war, bleibt dahingestellt. Jedenfalls dauerte es nicht lange und die Schutzschicht, die über dem Mauerwerk angebracht worden war, zerbröckelte und einige Risse traten wieder zum Vorschein. Während der Restaurierung wurden Werkzeuge eingesetzt, die Schäden an archäologischen Werken verursachen können.
In den letzten Jahren waren im Iran viele Reaktionen auf die Schäden, die am Torekastro entstanden sind, seitens Kulturfreunden, Archäologen und in den Medien zu hören. Sie forderten, dass der antike Gewölbebau in Form einer Zusammenarbeit zwischen Iran und Irak restauriert wird. Das Ministerium für Kulturerbe Irans hat bei Gesprächen mit den zuständigen Verantwortlichen im Irak die Bereitschaft Irans zur Restaurierung des Bauwerkes erklärt. Obwohl der Irak dies begrüßte, hat sich jedoch bis heute noch nichts in dieser Hinsicht getan. Das kulturelle Erbe aus der iranischen Zivilisationsgeschichte, welches sich außerhalb der geografischen Grenzen des Landes befindet, sollte so bald wie möglich seitens der Länder und der Islamischen Republik Iran vor der Zerstörung beschützt werden. Außerdem gibt es zahlreiche Fälle des Diebstahls von dem materiellen Kulturerbe Irans, welche von internationalen Einrichtungen verfolgt werden müssen. Zu diesen Kulturdiebstählen zählt, dass andere Länder, zumeist in der Nachbarschaft, berühmte iranische Persönlichkeiten, iranische Bräuche und sogar Kulturwerke iranischen Ursprungs unter ihrem Namen verzeichnen. Es sollte die Verantwortung verspürt werden, dies zu unterbinden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.
Thank you.